Deutschlandfunk Doku.
Kingston, Jamaika. Drei blinde Bettler gehen im Gänsemarsch durch die Stadt.
Die Bewohner Jamaikas sind arm, aber fröhlich und haben zu jeder Tageszeit ein lustiges Lied auf den Lippen.
Ein weißer Mann in hellem Anzug gibt den Bettlern im Vorbeigehen eine Münze.
Gott segne Sie, Sir.
Er wird von den Bettlern hinterrücks erschossen.
Der Ethnologe, Ihre Majestät.
Wie James Bond Filme die Welt erklären.
Von Christoph Spittler.
Erste Szene des ersten James Bond Kinofilms. Drei schwarze Bettler erschießen einen britischen Kolonialbeamten.
Also alles auf einmal, Armut, Kriminalität und natürlich der weiße Mann als Opfer.
Nadia Shehade, Soziologin und Bloggerin.
Es ist ja auch noch dieses, man kann den Leuten nicht vertrauen, egal wie nett und freundlich oder sogar bedürftig sie wirken, die führen Böses im Schilde.
Der Einheimische neigt zu kriminellen Handlungen, wenn man ihm zu viele Freiheiten lässt.
Das ist ja auch so ein ganz altes, koloniales, rassistisches Stereotyp.
Erscheinungsdatum des Films James Bond jagt Dr. No, Oktober 1962. Unabhängigkeit Jamaikas, August 1962.
Vor allem ist das ja historisch eingebettet in die Zeit, wo Jamaika gerade die Unabhängigkeit gefeiert hat von Großbritannien.
Im Film, wie in Ian Flemings vier Jahre zuvor entstandener Romanvorlage, ist die britische Kolonialverwaltung jedoch noch im Amt.
Dass eben diese vorhergegangenen Kämpfe und Bestrebungen, also die ja auch während der Dreharbeiten stattgefunden haben müssen, so voll ausgeblendet sind, das erinnert so ein bisschen an den deutschen Heimatfilm, der ja auch auf ganz anderen Realitäten basierend seine Werke da ins Kino gepumpt hat.
Die Regierung Ihrer Majestät trägt weiterhin eine Verantwortung für ihre ehemaligen Schützlinge.
Denn im James-Bond-Universum ist natürlich alles die Angst des weißen Mannes vor allem Möglichen.
Nana Heidenreich, Medienwissenschaftlerin.
Vor dem Verlust von Macht, vor dem Verlust des Empire, sind immer nur Szenarien, wo es darum geht, diese Ängste zu verhandeln.
Ich war ein bisschen überrascht, wie schablonenhaft so Darstellungen früher wohl gewesen sind.
Cora Yilmaz-Günay, Migrationsrat Berlin.
Also von der Ausgestaltung der Räume, von der Kleidung, von der Art, wie Leute sitzen und stehen, wie Gesichtsausdrücke funktionieren und wie die Verkörperung von Klischee eigentlich passiert. Das wäre mir vor 15 Jahren auf die Weise nicht aufgefallen.
Also ich kenne ja auch tatsächlich einige Bond-Filme noch aus Kindheitstagen. Als Kind hat man natürlich irgendwie Rassismus internalisiert gehabt. Das heißt, man hat natürlich dann auch das Gefühl gehabt, hier wird einem wirklich was gezeigt von vermeintlich asiatischer Kultur oder eben jamaikanischer Kultur. Und dass das eben ja so hochgestylte Stereotypen sind, die auch nicht unproblematisch sind, also sehr problematisch. Sogar eigentlich in den meisten Filmen. Das hat man damals natürlich nicht mitschneiden können.
Gesamteinspielergebnis der 26 Bond-Kinofilme: 5,7 Milliarden US-Dollar.
Popkulturelle Dimensionen von Rassismus haben mich immer beschäftigt, weil das ja sozusagen eine Weise ist, sehr vielen Menschen auf einmal etwas zu vermitteln. Und ich glaube, dass die ganzen populärkulturellen Repräsentationen eigentlich viel, viel, viel wichtiger sind als so intellektuelle Auseinandersetzungen.
Autor der James-Bond-Romane und Kurzgeschichten Ian Fleming, 1908 bis 1964. Ehemaliger Mitarbeiter des britischen Marinenachrichtendienstes mit Vorliebe für Alkohol, Tabak, ungesunde Ernährung, Weltreisen, wechselnde Liebschaften und SM-Praktiken. Besitzer einer Villa in Jamaika. James Bond jagt Dr. No, 1962. Regie Terence Young. Handlungsorte England, Jamaika. Zwei Einheimische bedrohen 007. Doch Bond kann beide im Handumdrehen entwaffnen.
Okay, langsam aufstehen, Gesicht zur Wand.
Als jedoch ein weißer Mann mit Pistole auftaucht, muss Bond sich geschlagen geben.
Hände hoch!
Zwei Einheimische schaffen es nicht, der andere weiße Mann, der auch gut gekleidet ist. Da ist James Bond dann würdig, von diesem überwältigt zu werden.
Ruhig bleiben, ganz ruhig.
Der Jamaikaner an sich kann sich zuweilen als feindselig erweisen. Als Gegner ist er jedoch insgesamt nicht weiter ernst zu nehmen.
Bond, sein US-amerikanischer und sein jamaikanischer Kollege besprechen den bevorstehenden Einsatz. Die beiden weißen Männer testen Navigationsgeräte und Geigerzähler.
Auch wieder so ein schönes Bild. Weiße Männer, Herren der Technik.
Ich richte mich nach meiner Nase, nach meinen Ohren und nach meinem Instinkt.
Das ist so ein bisschen dieses davon ausgehen, dass die Leute halt weder Technikverständnis haben, noch irgendwie bestimmtes Wissen der modernen Welt haben und wenn, dann daran vielleicht auch nicht glauben.
Auf Crab Key ist ein Drache.
Was? Aberglaube der Eingeborenen hier.
Nirgendwo auf unserer Erde gibt's noch Drachen. Wenn das kein Drache ist, was ist es dann?
Im Sumpf nähert sich ein mit einem Drachenkopf bemalter und mit Flammenwerfern ausgestatteter Panzer.
Naja, es ist ein Drache, der einen Dieselmotor hat.
Nicht euer Ernst, Leute. Also auch in den 60ern nicht euer Ernst. Warum soll er denn glauben, dass das ein Drache ist?
Die Bewohner Jamaikas glauben an Fabelwesen und neigen zu Aberglauben.
Für wie blöd muss man jemanden halten, damit er eben so ein Gefährt für einen Drachen hält? Es sei denn, er ist gerade irgendwie von einem voll isolierten Stamm befreit worden und hat noch nie von Autos, Panzern und Geländewagen gehört.
Davon abgesehen sind die Einheimischen aber gut dazu geeignet, einfache Dienstleistungen zu erbringen.
Hol meine Schuhe.
Ich glaube, der erste Film, an den ich mich aktiv erinnere, war tatsächlich Dr. No. Also der allererste Bond-Film, wo Honey Rider aus den Wellen vor Jamaika einsteigt. Und das war einfach toll. Das war einfach so eine tolle Kulisse. Und aus heutiger Perspektive ist der Film sicherlich an manchen Stellen ziemlich fragwürdig. Aber die Location ist bis heute einfach atemberaubend.
Julia und Mark, James-Bond-Fans.
Du kannst mit Bond die Welt entdecken. Dieses Ich will die Welt sehen und entdecken und ein bisschen mich kosmopolit fühlen, wie Bond hier auf jeden Fall ist. Das ist so das, was, glaube ich, uns an dem Bond-Universum fasziniert und auch dazu so animiert zu sagen, lass uns seinen Spuren folgen.
Julia und Mark dokumentieren in ihrem Blog huntingbond.com ihre Reisen zu Bond-Film-Locations.
Wir sind beide mit Bond groß geworden und als wir uns kennengelernt haben, haben wir dann irgendwann auch festgestellt, dass das eine Leidenschaft ist, die uns auch verbindet. Underneath the mango tree. Also wir waren in den USA, da haben wir die New York-Schauplätze schon besucht. Dann
und Florida.
Und Florida in Miami, die Bahamas natürlich. Europa haben wir auch schon ein bisschen was abgegrast.
Also zum Beispiel Amsterdam, Berlin, Hamburg, Wien. Wir haben in Tschechien viele Orte besucht. Indien und Ägypten natürlich.
Genau, Thailand, Vietnam.
Marokko.
Als Auslandsnachrichtendienst sind wir natürlich in sehr, sehr vielen Ländern im Einsatz. Wir arbeiten mit mehreren hundert Nachrichtendiensten zusammen aus mehr als 160 Ländern, das vielleicht mal so als eine Hausnummer. Aber wie viele Agenten jetzt genau oder Mitarbeiter von uns wo im Einsatz sind, das kann ich natürlich nicht sagen. In allen Regionen definitiv.
Isabel Kalbitzer, Sprecherin des Bundesnachrichtendienstes BND.
Das bedarf natürlich einer sehr, sehr umfassenden Vorbereitung. Das heißt, bevor ein Kollege im Ausland tätig wird, muss er erstmal umfassende Länderkenntnisse hier sich erarbeiten. Das heißt, es ist sehr oft so, dass die Kollegen erstmal in der Analyse hier arbeiten und mehrere Jahre sich praktisch mit den Regionen beschäftigen, bevor sie dann dort operativ tätig sind.
Liebesgrüße aus Moskau, 1963. Regie Terence Young. Handlungsorte: Jugoslawien, Venedig, Istanbul. Die Filmtitel werden auf eine Bauchtänzerin projiziert.
Orientalische Bäuche sind eine fantastische Projektionsfläche.
Ja, der Bauchtanz steht sinnbildlich für alles, was mit Orient verbunden ist. Orientalismus ist ein großes Thema in James Bond-Filmen.
Orientalismus. Vom amerikanisch-palästinensischen Literaturtheoretiker Edward Said 1978 geprägter Begriff, der den westlichen Blick auf den sogenannten Orient kritisiert.
Willkommen in Istanbul.
Der Türke ist ein sehr frommer Mensch. Denn ganz Istanbul ist voll von Moscheen.
Wir sehen das bis heute in filmischen Darstellungen, dass Istanbul anhand von Moscheen dargestellt wird.
Koray Yilmaz Günay, Publizist.
Und wenn man sich anguckt, dass ein nennenswerter Teil der Istanbuler Innenstadt überhaupt keine Moscheen hat oder Moscheen mit sehr kleinen Minaretten, dann wundert man sich, warum immer die drei Moscheen, wo es große Minarette gibt, für eine totale genutzt werden. Und ich glaube, dass diese Einstellungen die Erkennbarkeit suggerieren, eigentlich Fremdheit erzeugen.
In allen wichtigen Positionen beschäftige ich nur Söhne von mir. Blutsverwandtschaft ist für mich die beste Sicherheit.
Der Türke an sich versorgt zunächst seinen Clan und vertraut nur Familienangehörigen.
Sehr vernünftig, mein Kompliment.
Im Dialog mit Informanten ist es sehr wichtig, ihre kulturellen Eigenheiten zu würdigen.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt da auch spezielle operative Lehrgänge. Es gibt Lehrgänge zum Thema interkulturelle Kompetenz. Denn wenn ich im Gespräch bin mit jemandem oder wenn ich Informationen erlangen will, da muss ich mich natürlich auf meinen Gesprächspartner oder auf meinen Geschäftspartner einstellen und muss genau wissen, in welchem Kulturraum ich mich dort bewege. Das heißt, die Kollegen werden nicht nur sprachlich geschult, sondern sie werden auch kulturell im religiösen Bereich, in den Umgangsformen, in der Geschichte, in der einzelnen Ethnienzusammensetzung sozusagen intensiv geschult, weil man halt wissen muss, in welchen Raum man sich bewegt, wie man dort verhandelt, welche Tabus es gibt beispielsweise.
Meine Zigeuner werden Ihnen gefallen. Die Russen lassen die Bulgaren für sich arbeiten und ich lasse meine Zigeuner für mich arbeiten.
Der Zigeuner als solcher lebt urtümlich und kämmt sich selten die Haare.
Sie laden uns zum Essen ein. Sie werden aber mit den Fingern essen müssen.
In dem Roma-Lager, in das James Bond da gebracht wird, sind ganz interessante Einstellungen, die sowohl die Kleidung, die Farben, die Verhaltensweisen, die Essgewohnheiten ganz offensichtlich betreffen.
Ah, Rakia, ein fürchterliches Getränk.
Wo ich glaube, dass von vornherein ein Kontrast aufgemacht wird zwischen Zivilisation und Zurückgebliebenheit. Zwischen dem einen, der da im Anzug ankommt und die Zivilisation verkörpert und dann ins Wilde quasi gebracht wird, wo dann Bauchtanz stattfindet und Menschen mit den Händen essen und ganz exotische Kostümchen tragen, beziehungsweise halbnackt rumlaufen, muss man für die Frauen ja dann sagen. Diese vermeintlichen Wilden, die im Lager leben und miteinander sehr gewalttätig auch umgehen.
Im Allgemeinen sind Zigeuner äußerst leidenschaftlich. Und scheuen auch nicht vor Gewalt zurück.
Zwei Mädchen wollen sich umbringen, weil sie den gleichen Mann lieben. Der Kampf muss vor allen ausgetragen werden.
Die Eingeborenen pflegen barbarische Sitten.
Ich möchte ihn um etwas bitten. Er soll die Mädchen nicht mehr kämpfen lassen.
Kozigani mamilo serce, ale neka se samo odluči. On je moj sin.
Wer sagt, um ein Zigeuner zu sein, hätten sie ein zu weiches Herz.
Rudyard Kipling hat das mal die Bürde des weißen Mannes genannt.
Rudyard Kipling, in Indien geborener britischer Autor, schrieb neben dem Dschungelbuch das Gedicht White Man's Burden, in dem die angebliche moralische Verpflichtung des weißen Mannes postuliert wird, Einwohner der Kolonien umzuerziehen.
Der in dieses Lager kommt und sagt, Mensch, lass die Frauen miteinander so nicht umgehen. Das ist ungefähr das, was in der englischen Betrachtung von Indien das Selbstbild ausmacht, dass der weiße Mann dahin geht, um die braunen Frauen vor den braunen Männern zu retten, die sie in Witwenverbrennungen ja quasi ermorden. Und dafür hat es in der hegemonialen Erzählung eben England gebraucht. Um die braunen Witwen zu retten, musste der weiße Mann dort eben militärisch präsent sein. Dass nebenher auch noch ein bisschen Ausbeutung stattgefunden hat, musste dann wohl in Kauf genommen werden in dieser kolonialen Logik.
Sie gehören beide Ihnen.
Orientalische Männer bieten gern weibliche Familienmitglieder als Gastgeschenke an.
Was soll ich mit euch anfangen?
James Bond ist ja Geheimagent seiner Majestät und die Königin hat ja ein Viertel der Welt beherrscht. Und ich glaube, im Prozess dieser Herrschaft ist etwas ganz Interessantes passiert in Bezug auf Sexualität und Geschlecht. Dass nämlich die viktorianische Ethik die wohlanständige Weiblichkeit und Männlichkeit entdeckt hat, in Abgrenzung zu den unnatürlichen, gegen Gott gerichteten Geschlechtervorstellungen und Sexualpraktiken in den Kolonien, vor allem in Indien, wo sozusagen diese Frage von dritten Geschlecht oder überhaupt Geschlecht eine ganz wichtige Frage war, wo homosexuelle Praktiken offenbar verbreitet waren, genauso wie in Nordafrika und in Vorderasien. Und ich glaube, dass diese Zivilisierungsmission, die gute Männlichkeit und die gute Weiblichkeit, wo Homosexualität nicht vorkommt, dorthin zu tragen, war etwas, das das weiße England sehr geprägt hat.
Auch die Russen pflegen seltsame Sitten.
Wissen Sie, wer ich bin?
Ja, Oberst Klepp. Sie sind Leiter des sowjetischen Geheimdienstes.
Ziehen Sie Ihre Jacke aus. Drehen Sie sich mal um. Aha. Sie sehen sehr gut aus, Genossin.
Sowjetische Frauen arbeiten auch in Führungspositionen und entwickeln sich dann zuweilen zu sadistischen, peitschenschwingenden Mannweibern mit abartigen Neigungen.
Ich werde kein Wort.
Wenn Sie es tun, dann werden Sie erschossen.
Das Interessante an der sowjetischen Offizierin oder Agentin ist, dass die gute, die natürliche Weiblichkeit und die gute, natürliche Männlichkeit kontrastiert wird mit einem ganz anderen Menschenbild, wo Frauen viel eher arbeiten als in der anständigen britischen Gesellschaft.
Goldfinger, 1964. Regie Guy Hamilton. Handlungsorte: ungenannter mittelamerikanischer Staat, USA, England, Schweiz. Feuerball, 1965. Regie Terence Young. Handlungsorte: Frankreich, England, Bahamas.
Haben Sie nicht mal gesagt, dass Musik Sie wild macht?
Die Eingeborenen tanzen auf einer bunten Karnevalsparade, die sie Junkanoo nennen.
Die Junkanoo-Parade, die ist ja tatsächlich ein Erbe von ehemaligen Sklaven, die in die Karibik gebracht wurden und dann da immer zu Weihnachten rund um den Boxing Day sich verkleiden und durch die Straßen ziehen. Die Crew hat Thunderball im April auf den Bahamas gedreht und gesagt, wir wollen gerne so eine Paraden, so eine Szene haben. Und hat einfach dann die Einheimischen gefragt, so, könnt ihr nicht mal irgendwie noch Kostüme basteln und das einfach alles nochmal nachstellen, auch wenn es gerade gar nicht Weihnachten ist. Das sieht dann im Film auch tatsächlich, zumindest nach unserer Erfahrung, wie wir so eine echte Parade erlebt haben, so aus, wie es sein soll. Ist aber natürlich trotzdem eine Inszenierung und in dem Sinne auch Veränderung.
Das ist ja auch ein so ein Klischee. Schwarzer Mensch, der in Musik aufgeht, ekstatisch tanzt, fast schon gar nicht mehr anwesend ist. Ja, wenn, dann tanzen die.
Man lebt nur zweimal, 1967. Regie Louis Gilbert. Handlungsorte Japan, Hongkong.
Warum schmecken Chinesinnen eigentlich anders als unsere Frauen?
Du meinst hoffentlich besser.
Nur ein bisschen anders. So wie Pekingente sich von russischem Kaviar unterscheidet. Aber ich mag beides.
Das ist ja so eine Szene, wo sich ja Sexismus und Rassismus die Klinke in die Hand gibt, finde ich. Das sind ja zwei gute Kumpane eigentlich auch.
Nadia Shihadeh, Soziologin.
Mein lieber Herr Gesangsverein, Frauen mit Essen vergleichen und chinesische Frauen, die einen bestimmten Geschmack haben sollen und so, das ist ja völlig der Part.
Das ist das Ergebnis rein basierter quantitativer Forschung.
Drehbuch Roald Dahl.
Herzlich willkommen in Japan, Mr. Bond. Nun, wie gefällt Ihnen unser Land bis jetzt? Darf ich Ihnen Sake anbieten, Mr. Bond? Oder bevorzugen Sie Wodka-Martini?
Nein, danke, ich trinke gern Sake. Besonders, wenn er richtig temperiert serviert wird. 98,4 Grad Fahrenheit, glaube ich.
Für einen Europäer wissen Sie erstaunlich gut Bescheid.
Ich muss auch deutlich machen, dass ich mich mit dem Partner, von dem ich da etwas möchte oder in dem Raum, in dem ich mich bewege, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und mich damit auskenne.
Das wirklich Nervige ist ja auch, dass dann in diesem Film James Bond in so vielen Szenen als der bessere Japaner auftritt. Also auch so ein bisschen so Whitesplaining, dem Japaner seine eigene Kultur die ganze Zeit erklärt.
Japanische Frauen schrubben einem den Rücken, sind devot und lächeln immer.
In England würden Ihnen die Mädchen wohl kaum einen so selbstverständlichen Dienst erweisen.
Guck mal hier, unsere Frauen, die gehorchen, die machen hier noch irgendwie das, was wir wollen. Das ist ja dieses alte Bild, okay, die Frauen im Westen, die sind alle aufgeklärt und frei und wissen sich zu wehren. Alle anderen Frauen sind irgendwie Opfer und Objekte und können nicht aus ihrer Rolle rausfinden. Ob das jetzt eben erotisierende Darstellungen sind oder die Idee, dass diese Frauen besonders unterdrückt sind, wie das ja auch gerade bei muslimischen Frauen ganz oft der Fall ist, dass sie immer zu passiven, fremdbestimmten Objekten runterstilisiert werden.
In Japan kommen die Männer immer zuerst, die Frauen als Zweite.
Hier werde ich mich später mal zur Ruhe setzen.
Das ist ja dieser typische Schwerenöter-Humor. Also nach dem Motto, okay, da gibt es dann welche, die werden das schon nicht so schön finden, was wir hier erzählen, aber zwinker, zwinker, wir lassen uns diesen Scherz nicht nehmen.
Wissen Sie überhaupt, warum unsere Mädchen von Ihnen so fasziniert sind? Weil sie so viel Haare auf der Brust haben. Wir Japaner haben alle eine wunderbare glatte Haut.
Ein japanisches Sprichwort sagt, kein Vogel baut sein Nest in einem kahlen Baum.
Aber er wird ja nicht als der Grobian-Sexist dargestellt. Er ist ja immer noch der sehr kultivierte White Savior-Mann, der sich ja am Ende doch natürlich für die Belange dieser Frauen einsetzen würde. Aber tief im Innern findet er das alles gar nicht so schlecht, wie es da ist.
White Savior-Komplex. Tendenz weißer Menschen, sich als Retter oder Förderer nicht weißer Menschen zu inszenieren.
Natürlich wird das produziert worden sein, vielleicht sogar mit guter Intention, also auch Japan darstellen als ist doch eine ganz tolle Kultur und so weiter und so weiter. Auch wenn es eben sehr stereotyp dargestellt ist, aber man merkt ja schon, das ist mit so einer positiven Faszination gedreht worden, also mit so einem Positivrassismus.
Wichtige Verbündete des Vereinigten Königreichs sind naturgemäß von hoher Kultur.
Aber zunächst einmal machen wir Sie zum Japaner.
In einer feierlichen Zeremonie wird Bond mit falschen Augenlidern, Perücke, Brusthaarrasur und Kimono umgestaltet.
Katsura.
Gute Anpassung ist der Schlüssel zum Forschungserfolg. Stichwort Going Native.
Und alles andere wollen Sie weiß lassen?
Er kann ein Japaner sein, weil er es kann. Also er kann jeder sein. Er ist so wie so eine globale, hegemoniale Männlichkeit, die in jedem Land irgendwie dann komplett eintauchen kann. Wenn es um Blackfacing oder Yellowfacing geht oder wenn man das in der Geschichte auch von Filmen und Darstellungen weiterverfolgt, ist da natürlich auch diese alte Idee, weiße Menschen können alles sein. Weiße Menschen schminken sich ein bisschen oder ziehen sich irgendwie bestimmte Klamotten an und können dann eben in diese Identitäten reinschlüpfen.
Blackfacing bzw. Yellowfacing. Tradition unter weißen Menschen, sich durch Kostümierung oder Gesichtsbemalung als nicht weiße Menschen zu verkleiden oder solche als Schauspieler darzustellen.
Ob ich nun als Geschäftsmann oder als Lehrer oder als Kulturschaffender unterwegs bin, es muss ja auf jeden Fall plausibel und glaubhaft sein. Wir reden da von Legenden. Also diejenigen, die dort tätig sind, haben eine bestimmte Legende. Also da wird ja nicht in der Regel erzählt, guten Tag, ich bin vom Bundesnachrichtendienst, ich möchte jetzt Information XY haben, sondern man arbeitet verdeckt. Aber das eben anders als James Bond, nicht sehr auffallend oder irgendwie wild um sich schießend, sondern sehr dezent, um gezielt halt an die Informationen zu kommen, die man haben möchte.
Im Geheimdienst Ihrer Majestät mit George Lazenby, 1969. Handlungsorte Portugal, Schweiz. Diamantenfieber 1971, Tokio, Kairo, Cannes, Südafrika, Amsterdam, USA. Leben und sterben lassen, erstmals mit Roger Moore 1973. Regie Guy Hamilton, Handlungsorte New Orleans, Karibik, New York. When you were young and your
heart was an open book. Live and Let Die ist für mich ein sehr kruder und eher verstörender Film in dem ganzen James-Bond-Universum.
Nana Heidenreich, Medienwissenschaftlerin.
In dieser Titelsequenz, die schwarzen Körper, die verbrannt werden, Flammen, wir haben immer wieder Schädel, die Augen werden tatsächlich ausgebrannt, es gibt diese Schädel-Augenlöcher, to live and let die. Also sozusagen, dass die Macht und Gewalt in der Gegenwart durch die Kontrolle nicht nur über das Leben, sondern auch über das Sterben. Wer muss sterben oder wer ist irrelevant, wer zählt nicht, wer wird sozusagen dem Sterben überlassen. Das beste Beispiel dafür ist ja das Sterben lassen, das gewollte Sterben lassen im Mittelmeer. Say
live and let die. Die Titelsequenz von Live and Let Die zeigt wiederholt Gesichter von schwarzen Frauen mit weit aufgerissenen Augen.
Das ist ein total rassistisches Klischee.
Schwarze Menschen zeigen oft kindliches Erstaunen oder abergläubische Angst.
Diese aufgerissenen Augen, die wurden ja auch genutzt bei so klassischen Blackface-Darstellungen. Das sind eben die Augen sehr weit nochmal oder auch nochmal weiß umrandet.
Das ist aber vor allen Dingen natürlich einfach eine Karikatur, eine Überspitzung. Das Antlitz, was sozusagen verzerrt ist und kein Antlitz, was ein Gegenüber für dieses weiße Blickregime ist.
Leben und Sterben lassen ist ja echt ein Negativbeispiel, weil da ja alle Bösewichter schwarz gecastet sind und sehr stereotyp daherkommen. Das ist auch tatsächlich so, dass die Filme leider sehr nah an den Büchern sind. Also Ian Fleming hat schon sehr kolonialistisch geschrieben.
This whole thing was taking quite a chance. Wir gingen mit der Sache ein Risiko ein. Mit seinen schwarzen Bösewichtern war Live and Let Die ein aktueller Film mit viel Schlagkraft. Aber man musste auch sehr vorsichtig sein. You had to be terribly, terribly
careful about. Tom Menkewitz, Drehbuchautor von Leben und Sterben lassen, im Audiokommentar der DVD.
To Live and Let Die ist natürlich der Versuch, das filmische Universum, was heimgesucht wird von Transformationsprozessen, wie eben auch Blaxploitation-Filme, die man dann eben versucht einzuverleiben und am Schluss trotzdem lebendig dabei rauszukommen.
Blaxploitation. Von schwarzen Regisseuren und Darstellern geprägtes Filmgenre mit Blütezeit in den 1970er Jahren, in dem sich das neue Selbstbewusstsein der US-amerikanischen Schwarzen ausdrückt.
Mann, wissen Sie eigentlich, wo Sie hinfahren? Sie fahren nach Harlem, Mann.
Folgen Sie dem Schlitten da vorne, dann ist ein extra 20er drin für Sie.
Ein extra 20er? Dafür fahre ich Sie sogar zum Ku Klux Klan, lynchen und hängen Inbegriff.
Er sagt zu ihm, ich fahre Sie auch zum Ku Klux Klan im Sinne von, ich kapiere, hier geht es um ein rassisiertes Verhältnis, aber James Bond versteht das natürlich nicht.
We're having really at Bond's expense here, everybody, including cab driver.
Alle, bis hin zum Taxifahrer, machen sich hier über Bond lustig, ohne dass er es merkt. Wir wollten zeigen, dass die Schurken auf ihre Weise kreativ und intelligent sind. Sie können damit umgehen, dass Bond in ihre Kultur und in ihren Stadtteil eintritt.
Das ist ja die Eröffnung zu dieser Szene, dass dieser Fahrer James Bond zu dieser Bar bringt in Harlem, wo er reingeht und ganz offensichtlich vollkommen unklar ist, dass er der einzige Weiße ist. James Bond wird ja als farbenblind eingeführt, was ja auch so ein rassistisches Klischee ist, ja, von wegen, ist mir doch egal. Das hat was ganz Komisches.
Schönen guten Tag.
Also, wie überhaupt diese Behauptung, es gäbe sowas wie Farbenblindheit als ein Verhältnis zur Welt.
Mann oder Frau, schwarz oder weiß, ich habe keinerlei Vorurteile.
Der gemeine Bewohner von Harlem trägt stylische Mäntel mit breiten Aufschlägen und sieht generell aus wie Shaft.
This was the time of the black hero of Superfly and Shaft.
Shaft und Superfly. Schwarze Helden der gleichnamigen Blaxploitation-Filme.
Sie sind die Avantgarde. It's happening in Harlem, so ungefähr. Also alles an schwarzer Coolness taucht da natürlich auf und wird hier reingebracht.
Keine Bewegung! Los, langsam umdrehen. Hände hoch, aber schnell!
Rosie Carver, das erste schwarze Bond-Girl. Gespielt vom Blaxploitation-Star Gloria Hendry.
Teilnehmender Beobachtung bin ich nie abgeneigt.
Das setzt sich ja später auch fort mit der schwarzen Agentin, die auf dem Boot vermeintlich James Bond beschützen will und dann aber völlig falsch liegt und die Waffe ja auch komplett unbeholfen hält. Als wäre sie überhaupt keine Agentin, ausgebildet auch an der Waffe. Die Verdummung dieser Figur, da hatte ich sozusagen Drehbuchschmerzen.
Sie ist eine lausige Agentin, aber dafür bietet sie anderweitige Qualitäten.
Das tut mir sehr leid. Ich hätte fast auf sie geschossen.
Live and Let Die 1973. Da kommen zwei Sachen zusammen. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die Auseinandersetzung mit Rassismus und der Second-Wave-Feminismus, der 70er-Jahre-Feminismus. Und dann kann natürlich diese Bedrohung, die James Bond ja permanent ausgesetzt ist, er muss sich ja permanent sozusagen seiner Männlichkeit vergewissern. Die schwarzen Frauen in To Live and Let Die sind natürlich auch wirklich, da scheint ja dem Drehbuchautor, dem Regisseur offensichtlich die nackte Angst ins Gesicht geschrieben zu sein, dass sie die so auftreten lassen müssen.
Das weiße Bond-Girl wird im Urwald von einer Menge trommelnder und tanzender schwarzer Menschen zwischen zwei Pfähle gefesselt.
Die Eingeborenen der Karibik pflegen zum Teil gewöhnungsbedürftige Voodoo-Rituale.
Gut, das ist auch deswegen lustig, weil die Szene unerträglich eigentlich ist, aber natürlich unglaublich klischiert und natürlich im weißen Kleid. Man muss schon auch klar haben, dass es hier die weiße Jungfrau ist. Die gefährdete weiße Jungfrau, die von schwarzen Männern vergewaltigt, missbraucht, bedroht wird, dieses Gefährdungsbild als Grund dafür zu nehmen, die eigene Gewalt, den Lynchmob, die rassistischen Gewalttaten zu rechtfertigen. Es zieht sich ja bis heute durch, also in rassistischen Konfigurationen in Deutschland der Gegenwart. Ja, sozusagen der Bedrohliche, der Migrant, der Araber, der schwarze Mann und so weiter. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Klischee über diese Behauptung der sexuellen Gewalt, die ausgeht von eben diesem rassisierten Körper. Und ich glaube, dass das eine lange Bildgeschichte hat. Und diese Verkehrung von Täter-Opfer-Verhältnissen liegt ja ganz viel rassistischer Gewalt zugrunde.
Doch glücklicherweise wurde ich von Q hervorragend für die Rettung der Jungfrau bestückt.
Roger has a particularly oversized gun.
Roger hat eine riesige Pistole. Sean benutzte meist eine kleine Beretta. Und als Roger übernahm, wollte man ihm als Markenzeichen eine größere Waffe wie die Walther PPK.
Roger now taking over to go back to the old Walther PPK, kind of bigger gun.
Wenn die Angst vor dem schwarzen Mann ist, dass er sozusagen diese sexuelle Potenz hat, dann muss natürlich die Knarre, mit dem er erschossen wird, noch größer sein. Völlig klar. Roger Moore sollte eine größere Knarre kriegen, okay. Also es ist ja auch so, die Figur, die James Bond darstellt, im Verlauf des 20. Jahrhunderts ist die natürlich, sie muss sich stärker anstrengen, um sich zu verteidigen, um sich sozusagen als dominante Figur ins Bild zu setzen. Da gehört dann schon mehr dazu. Da braucht man dann eben auch mal eine größere Knarre.
Der Mann mit dem goldenen Colt, 1974. Regie Guy Hamilton. Handlungsorte Beirut, Macau, Hongkong, Thailand.
Ich glaube, die berühmteste Bond-Location ist ja tatsächlich das James Bond Island in Thailand. Die ist die Touristenattraktion von Phuket. Das heißt, da ist jeder dort. Die Longtail-Boote werden in Thailand auch mittlerweile James Bond Boats genannt, was also auch wieder zeigt, wie sehr da Bond irgendwie seinen Eindruck hinterlässt und Realitäten verändert auch.
Sind einfach manchmal so ikonische Locations, dass es einen schon überwältigt, auch wenn man da mit 250 anderen Menschen gerade steht.
Bond fährt auf einem Boot durch die Kanäle Bangkoks. Ein Junge springt an Bord und will ihm Andenken verkaufen.
Elefant, richtiger Elefant! 60 Baht! Du lieber Mann, Mister, 40 Baht!
Die Einwohner Thailands neigen dazu, einen mit dem Angebot nutzloser Souvenirs zu belästigen und verlangen dabei stark überhöhte Preise.
Für Sie, Mister, 20 Baht.
Junge, ich gebe dir 20.000, wenn du diese Kiste dazu bringst, dass sie schneller läuft.
Der Junge dreht einen Schalter am Motor des Bootes.
20.000 Baht.
Ich muss erst Geld wechseln.
Bond wirft den Jungen ins Wasser und gibt Gas.
Bewohner des globalen Südens neigen zur unrealistischen Erwartungshaltung.
Der Spion, der mich liebte, 1977. Regie Lewis Gilbert. Handlungsorte Österreich, Moskau, Schottland, Sardinien, Ägypten.
Danke dir.
Bond reitet in traditioneller arabischer Tracht auf einem Kamel durch die Wüste.
Genauso wichtig ist aber auch, wie man selber eben wahrgenommen wird. Das hat man ja als Tourist wahrscheinlich selber schon überall erlebt. Wenn ich jetzt in einem südlichen Raum unterwegs bin, dann muss ich natürlich wissen, wenn es eine andere Religion dort ist, wie weit darf ich gehen, wie muss ich mich kleiden, welche Umgangsformen gibt es allein zur Begrüßung.
Salam aleichem.
Allah kann Salam. Möge der Frieden Allahs mit diesem Ort sein, der einem bescheidenen Reisenden Obdach gewährt. Möge die armselige Gastfreundschaft den Ansprüchen des erlauchten Gastes genügen.
Wie sieht es beim Essen aus? All diese Dinge sind ja wichtig.
Was kann ich dir anbieten? Schafsaugen, Datteln, Wodka, Martini?
Bonds Gastgeber winkt eine leicht bekleidete Frau herbei.
Jeder Araber, der etwas auf sich hält, unterhält einen Harem.
Wenn man schon Ägypten besucht, sollte man auch versuchen, in seine Geheimnisse einzudringen.
Wir haben hier natürlich auch interne Aus- und Fortbildungen. Da haben wir Islamwissenschaftler, Juristen, Politologen, Arabisten, also fachkundige Leute, die nichts anderes machen, als unsere Mitarbeiter fortzubilden. Also man kann schon davon ausgehen, dass das Profis sind.
Die ersten Filme, das können wir uns heute vielleicht gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Dadurch, dass die wirklich rausgegangen sind zum Drehen, haben wir natürlich Bilder gezeigt, die in den 60ern und 70ern nicht überall möglich waren. Es gab ja auch nicht jetzt so viele Dokumentationen oder auch nicht Nachrichten, die so umfangreich waren, dass man Bilder von Tokio, Istanbul, Rio schon hat.
Moonraker, 1979. Regie Lewis Gilbert. Handlungsorte Los Angeles, Venedig, Brasilien, Guatemala, Weltraum.
Aus den exotischsten Gefilden dieser Erde entführt sie Moonraker in eine andere Welt.
Wahrscheinlich war das schon für viele Leute damals so, wow, da wird jetzt echt mal ein Fensterchen geöffnet, dass das ja schon so ein bisschen die weite Welt gezeigt hat. Also natürlich mit Sicherheit nicht so, wie sie war und mit Sicherheit nicht unproblematisch, aber dass man trotzdem auch noch mal andere Typen Mensch gesehen hat.
Du konntest von dem Kinosessel aus deinen Urlaub in die Ferne machen, ohne tatsächlich verreisen zu müssen.
In tödlicher Mission, 1981. Handlungsorte Spanien, Italien, Griechenland. Octopussy, 1983. Regie John Glenn. Handlungsorte Deutschland, Indien.
Eine hübsche Melodie. Sie nehmen englisches Geld, hoffe ich.
Nur Gold Sovereigns. Ich begrüße Sie in Indien, Commander Bond.
Der Inder beschwört Schlangen, bettelt und begeistert sich für englischen Sport.
Polo, Cricket, Tennis. Ich spiele auch ein bisschen.
So.
Seit ein paar Monaten arbeite ich sogar halbtags als Hilfstrainer.
Die Rolle wird von Vijay Amritratsch gespielt, einem indischen Tennisstar.
Spiel, Satz und Sieg!
Der assimilierte Inder, der sich mit dem Tennisschläger hingewandt hat an das Englische in ihm zur ehemaligen Kolonialmacht hin, was wiederum ja ein Klischee ist.
James Bond liefert sich eine wilde Motorrad-Rikscha-Verfolgungsjagd durch Udaipur.
Stellen wir uns mal kurz auf die Hinterbeine.
Inder benutzen gern niedliche schwarz-gelbe Fahrzeuge. Und wer hinten sitzt, ist der Boss.
Die Gegenüberstellung wiederum von Zivilisation und Zurückgebliebenheit fand ich in den Ausschnitten aus dem Film ganz erstaunlich. In der Häufung von Schlangen, Kamelen, Schwertschluckern, heißen Kohlen, Männern, die auf Nägeln liegen.
Bond besiegt einen Gegner, indem er ihn auf das Nagelbett eines Fakirs wirft.
Schlaf.
Was macht ein fremder Mann in mein Bett?
Gerade Udaipur ist eigentlich ein super schönes Beispiel, weil Udaipur einfach eine unheimlich, unheimlich schöne Stadt ist, wo das Leben natürlich sehr stark auf der Straße auch stattfindet, aber auch einfach das stark überzeichnet wurde im Film. Also es gibt da keine Kamele und keine Elefanten, die auf der Straße herumlaufen, die gehören einfach nicht ins Stadtbild, genauso wenig wie wir dann Fakir gesehen haben.
Es ist total unglaubwürdig, dass eine solche Stadt, eine solche Szenerie irgendwo existiert, zu dem Zeitpunkt existiert hat. Und gleichzeitig wird aber durch diese Verfolgungsjagd auch die Alltäglichkeit und die Gewöhnlichkeit dieser Dinge unterstellt.
Der Inder bezahlt mit einer nutzlosen Währung, der jedoch wegen seiner Armut großes allgemeines Interesse gilt.
Er ruft sogar Rupien und schmeißt mit Geldscheinen um sich, um die Menge aufzuwiegeln, sodass die zum Hindernis für die Verfolgenden werden. Auch das im Kontext der Zeit, in der das gedreht wurde, wo Entwicklungshilfe ein großes Thema war, wo das Geld, das aus Europa oder aus dem globalen Norden insgesamt kam, in den Ländern des globalen Südens als ganz besonders wichtig befunden wurde. Lauter kleine, unbedeutende braune Menschen, die dem Geld hinterherlaufen, sind dann die Szenerie, vor der der weiße Mann das Geld verteilt. Ich halte das für eine sehr entindividualisierende Darstellung. Viele Leute, die erst als Zuschauer und dann als Blockade für den weißen Mann herhalten, durch Geld.
In Indien liegen bittere Armut und luxuriöse Pracht nah beieinander.
Gerade beim Touchlake Palace hat auch die Bond-Kur wieder stark eingegriffen in das, was Udaipur heute aus Tourismus schöpft. Udaipur liegt an einem großen See und auf dem See sind zwei kleine Inseln, die beide der Maharaja-Familie gehörten und die dort Paläste aufgebaut haben, die dann aber, als die Familie gestürzt wurde, in Hotels verwandelt wurden und die Bond-Kur war die ersten, die dorthin kamen und haben dann erstmal geholfen, die alten Boote vom Maharaja wieder herzurüsten. Die lagen da 30, 40 Jahre im Schlamm und waren total verfault und dann haben die Schreiner aus dem Ort zusammengetrommelt und gesagt, lass uns mal wieder hübsch machen, die nehmen wir doch gerne für den Film mit.
Da durften wir eine Nacht nächtigen und wurden dann von der Crew des Hotels mit einem Abendessen auf einem dieser Boote überrascht. Und das ist dann natürlich schon nochmal was ganz Besonderes.
Sag niemals nie, 1983. Handlungsorte: Bahamas, Monaco, Frankreich, Nordafrika, Äthiopien. Mit Bernie Casey spielt erstmals ein schwarzer Schauspieler eine wiederkehrende Rolle in der Filmreihe. Bonds CIA-Kollegen Felix Leiter. Im Angesicht des Todes, 1985. Handlungsorte: Sibirien, Frankreich, San Francisco. Der Hauch des Todes, erstmals mit Timothy Dalton, 1987. Regie: John Glenn. Handlungsorte: Gibraltar, Tschechoslowakei, Österreich, Marokko. Afghanistan.
Ich habe gesagt, ihr seid keine Russen. Sie werden euch nicht töten.
Jetzt nicht, aber vielleicht später.
Keine Sorge, sie heben dich für den Harem auf.
Auch am Hindukusch werden traditionelle Vergnügungsstätten gepflegt.
Das ist das Werk der Mujahideen.
Mujahideen?
Die afghanische Widerstandsbewegung.
Der Afghane ist mutig und heldenhaft. Zumindest, solange er noch nicht Taliban heißt und an der Seite des Geheimdienstes ihrer Majestät gegen die sowjetischen Besatzer kämpft.
Verzeihen Sie mir meine Theatralik. Ein Überbleibsel aus meiner Zeit in Oxford.
Noch heldenhafter macht den Afghanen eine englische Universitätsausbildung.
Bei Hauch des Todes, ja, der afghanische Prinz.
Ja, der dann nachher einer der Mujahedin ist. Und am Anfang wird natürlich nicht verraten, wer er ist. Und dann auf einmal ist es eben kein edler Wilder, in Anführungsstrichen, sondern es ist nicht nur ein Gebildeter, sondern er ist auch ein Mujahedin und er kämpft für was ganz Nobles. Und aus heutiger Sicht ist das ja auch alles schwierig einzuordnen, sag ich mal.
Aber dadurch, dass wir Islamwissenschaften studiert haben und eine Weile in Kairo waren, da könnten wir natürlich zu einigen Filmen noch ziemlich ablästern.
Lizenz zum Töten, 1989. Handlungsorte: Bahamas, Florida. GoldenEye, erstmals mit Pierce Brosnan, 1995. Regie: Martin Campbell. Handlungsorte: Kuba, Russland.
Ja, ich bin drin. Du hast dich ins US-Justizministerium gehabt?
Nach dem Ende der Sowjetunion betätigen sich junge Russen zumeist als Hacker.
Der Morgen stirbt nie, 1997. Handlungsorte: Deutschland, Japan, Vietnam. Die Welt ist nicht genug, 1999. Spanien, Schottland, Aserbaidschan, Kasachstan, Istanbul. Stirb an einem anderen Tag, 2002. Regie: Lee Tamahori. Nordkorea, Hongkong, Kuba, Island.
Irgendwie ist alles nicht mehr dasselbe. Der Boss ist jetzt eine Frau.
Ich halte sie für einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier. Ein Relikt des Kalten Krieges.
Überhaupt werden alle aufmüpfig.
Wirklich rührend, dass ihr Briten immer noch glaubt, die Weltpolizei spielen zu dürfen.
Sogar Moneypenny.
Wissen Sie, dieses Verhalten könnte man als sexuelle Belästigung bezeichnen.
Casino Royale, erstmals mit Daniel Craig, 2006. Regie Martin Campbell. Mit Darsteller Daniel Craig wird die Figur James Bond neu angelegt.
Neuerdings zeige ich Gefühle und Verletzlichkeit. Es ist zum Kotzen. Ich fühle mich beschissen.
Handlungsorte: Bahamas, Montenegro, Miami, Italien, Uganda, Madagaskar.
Diese Szene, und das fand ich interessant, dass James Bond Parcours inkorporiert als Style, als Dramaturgie der Actionbewegung.
Schwarze betreiben trendige Ghetto-Sportarten.
Ich meine, Parcours ist was in Frankreich in den Banlieues entstanden ist, als eine Form der Bewegung durch den urbanen Stadtraum. Man könnte auch sagen, James Bond macht Cultural Appropriation.
Cultural Appropriation. Nutzung von kulturellen Merkmalen marginalisierter Gruppen, zum Beispiel zu Kommerzialisierungszwecken.
Das Inkorporieren von Dingen, die sozusagen die Popkultur sonst bereithält, um irgendwie das James-Bond-Universum am Leben zu halten.
Ein Quantum Trost, 2008. Handlungsorte: Italien, Österreich, Haiti, Bolivien.
Natürlich steckt der Rassismus in diesen Bildern, wie sollte es auch nicht? Es ist natürlich völlig klar, dass die Filme Symptome ihrer Zeit sind und als solche natürlich Rassismus verhandeln. Ob sie darin diesen Rassismus perpetuieren, also verstärken, ob das sozusagen so etwas wie eine Echokammer des Rassismus ist oder eher der Vorführraum des Rassismus, das ist natürlich eine Frage, das hat eher was mit der Rezeption zu tun. Wer guckt die Filme wie und was hat das mit Kontext zu tun und wie verändert sich dieser Kontext?
Ich glaube, das ist auch das ganz Wichtige. Sehe ich etwas und was macht das mit mir und wie denke ich darüber? Deswegen finde ich auch es immer noch schön, die alten Filme zu schauen, weil man auch immer noch mal neue Aspekte entdeckt und noch mal darüber nachdenkt, wie denke ich eigentlich heute darüber, wie wird zum Beispiel mit Frauen umgegangen oder welche Orientalismen kommen darin vor und entdecke ich vielleicht diese negativen Aspekte auch in mir, in meinem eigenen Denken oder nicht? Also die Möglichkeit der Selbstreflexion wird dadurch ja auch gegeben.
Skyfall 2012, Regie Sam Mendes. Handlungsorte: Türkei, China, Schottland. Miss Moneypenny wird zur Agentin befördert und erstmals von einer Person of Color gespielt.
Diese ganze Political Correctness macht mich fertig.
Spectre 2015, Regie Sam Mendes. Handlungsorte Marokko, Mexiko.
Die Eröffnungsszene spielt am Tag der Toten, dem Dia de Muertos, unser aller Heiligen. Und auch da findet eine riesige Parade in der Hauptstadt statt, die zum großen Platz Zocalo führt. Das Problem ist, so eine Parade gab es dort vorher nie. Dass man sich Skelettköpfe anzieht und mit bunten Kostümen auf der Straße rumtanzt, das war so nicht vorgesehen, wie es im Film stattfand. Seit es den Film aber gab, haben immer mehr Touristen gefragt, so hey, kann ich zur Parade kommen, an welchen Tagen ist die, sodass sich Mexiko-Stadt seit 2015 überlegt hat, ja gut, wenn die Leute das sehen wollen, dann machen wir das. Und jetzt tatsächlich jedes Jahr nach dem Vorbild des Films Kostüme gebastelt werden und durch die Straßen gezogen wird.
Alles Projektion, Klischees und Inszenierung. Ich steige echt nicht mehr durch. Where are you going?
Wenn man versuchen würde, alles auszublenden und nicht mehr zu konsumieren, was irgendwie problematisch ist, dann würde am Ende kaum noch was übrig bleiben, tatsächlich. Also, und ich muss auch sagen, die Nostalgie, die man mit bestimmten Sachen verbindet, die kann man nicht abstellen. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn einer sagt, ich brauche einfach die James-Bond-Filme für meinen Seelenfrieden, weil ich kann da gut abschalten. Das finde ich völlig legitim.
James Bond ist erstmal vor allen Dingen einfach nur eine Symptomatik. Das ist ein Symptom von, sagen wir mal, neokolonialen, rassistischen, sexistischen, homophoben Verhältnissen. Aber die Filme deswegen selber zu Ausdruck des Rassismus zu machen, da wäre ich vorsichtig. Auch, weil ich einfach dem Publikum mehr zutraue.
Man kann alles zur Unterhaltung schauen und man kann alles zu Tode interpretieren.
It's entertainment, baby.
Wenn jemand wie Daniel Craig selber seine Figur als Camp bezeichnet hat.
Camp, überpointierte, ironisch übertriebene künstlerische Darstellung.
Ja, das ist ja nicht so, dass das nicht so eine Ironisierung der Verhältnisse nicht auch von den Beteiligten, Produzierenden, Schreibenden, Spielenden gesehen wird.
Und insofern hat das klar auch irgendeine Form von Ironie, aber gleichzeitig hat das eben auch eine Funktion der Selbstvergewisserung, dass die relativ privilegierte Situation, in der man lebt, eben zu Recht so ist, wie sie ist. Dass bestehende Über- und Unterordnungsverhältnisse plausibel werden. Dass Leute, die sich diese Filme anschauen, sagen, ach Mensch, irgendwie ist das ja auch schon in Ordnung, dass wir sozusagen besser dastehen als der Rest der Welt, weil wir es ja wirklich besser machen, weil hier sozusagen Zivilisation ist und dort nicht.
Natürlich ist es eine überzeichnete Verhandlung, überhaupt von Weißsein.
Die verdammte Bürde des weißen Mannes. Alles unter Kontrolle behalten. Permanent gibt's irgendwo Ärger. Immer ist man auf Achse.
Von Dr. No bis Spectre. Durch 43 Länder in 26 Filmen.
Die sind spannend und unterhaltsam, aber haben mit der Realität nicht besonders viel zu tun.
Einen realistischen James Bond, weiß ich nicht, ob das der bessere James Bond wäre.
Was ich bei den neueren Bond-Filmen merke, ist, dass sie nicht mehr versuchen, in einer Szene ein ganzes Land zu erklären. So wie man eben zum Beispiel gesagt hat, auch wenn es im Endeffekt inszeniert war, dass man den Tag der Toten in Mexiko highlighten möchte. Anstatt einfach nur zu sagen, so, hey, wir sind in Mexiko, der da hat ein Sombrero, der da trinkt Tequila. Das wäre wahrscheinlich eine Mexiko-Szene von vor 30 Jahren gewesen. Das merkt man schon, dass sich das ändert und dann finde ich es auch okay.
Mit No Time to Die endet Daniel Craigs Vertrag. Als Nachfolger war unter anderem der schwarze Brite Idris Elba im Gespräch. Eine weibliche Darstellerin lehnt Bond-Produzentin Barbara Broccoli in einem Interview ab.
Was wäre eigentlich, wenn James Bond jetzt sozusagen nicht mehr weiß, sondern schwarz oder Latino oder sowas wäre oder eine Frau? Also ich selber bin vollkommen unentschieden, ob James Bond weiterhin weiß sein muss oder schwarz sein sollte. Das ist natürlich dann die Grundsatzfrage. Kann James Bond eigentlich was anderes werden? Könnte James Bond sozusagen eben nicht ein weißer, heterosexueller Mann sein? Ist es dann noch James Bond oder ist dann tatsächlich einfach das Empire mal vorbei?
Mr. Bond, Sie widersetzen sich all meinen Versuchen, Ihnen einen amüsanten Tod zu bereiten.
No Time to Die, 2020.
Das Empire will einfach nicht sterben.
Wenn jetzt No Time to Die in die Kinos kommen wird, habe ich zwar noch keine Ahnung, was die Handlung sein wird, aber kenne einfach schon viele Orte, an denen Action-Szenen gedreht wurden.
Wie wäre es denn, wenn Sie ein bisschen Urlaub machen, 007? Fällt Ihnen etwas ein, wo Sie gern hin möchten?
Es ist dann auch beinahe eine Herausforderung für die Bond-Macher, auf dieser doch schon sehr globalisierten und komplett entdeckten Welt nochmal einsame Strände und Bergkuppen zu finden, auf denen Bond das Mädel kennenlernen kann oder den Bösewicht besiegen kann. In Süditalien werden sie sein.
Italiener mögen Sushi, Computerspiele und machen Amore.
Sie werden hoch im Norden in Norwegen sein.
Norweger tanzen gern Salsa und trinken Kirschlikör im Pullover.
In Schottland auf den Färöer Inseln angeblich.
Färöer? Echt keine Ahnung, was da los ist.
Dann wieder auf Jamaika und dort auch noch in einer Bucht, in der sonst bisher noch keiner war. Also
Jamaikaner sind entspannt, pünktlich und effizient.
Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon.
Der Ethnologe Ihrer Majestät.
Wie James Bond Filme die Welt erklären.
Von Christoph Spittler.
Mit dem Publizisten Koray Yilmaz Günay, der Medienwissenschaftlerin Nana Heidenreich, der Soziologin Nadia Shehadeh, der Sprecherin des Bundesnachrichtendienstes BND Isabel Kalbitzer und den Bond-Fans Julia und Mark. Alle Filmzitate stammen aus der James-Bond-Filmreihe der Ion Productions. Es sprachen Manuel Harder, Joachim Schönfeld und Marina Behnke. Ton und Technik Jan Fraune. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2020.